Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Als ich klein war und man hat mich gefragt, was ich eigentlich mal werden will, da habe ich ganz, ganz lange keine Antwort darauf gehabt. Also ich wusste vieles, was ich auf gar keinen Fall werden wollte, aber was ich werden wollte, ja, keine Ahnung. Und ich hatte auch nie so richtig diese Abenteuerlust oder den Drang, oh, ich muss jetzt die Welt sehen, ich muss ganz weit wegziehen, ich muss alles Mögliche tun und erkunden, ins All fliegen, was weiß ich. Vielleicht bin ich da tatsächlich ein bisschen langweilig, kann sein. Aber trotz dieser Planlosigkeit ist mein Leben dann eine ganze Weile irgendwie doch in eine geplante Richtung gelaufen. Also so eine Art gerader Weg dann doch, könnte man sagen, bis zum Abitur und auch noch so ein bisschen weiter, bis dann eben irgendwie nichts mehr geplant war. Auch da bin ich schon hingekommen, werden wir drüber sprechen. Ich habe mir heute Daniel Kassner eingeladen und wir reden nämlich über diese ungeraden Lebenswege, dieses vielleicht auch planlose und vielleicht auch dieses einfach mal gucken, was kommt. Und wir werden sprechen über Pläne, über die Lust zu entdecken, weil Daniel nämlich, der hat auch schon so einige Schlangenlinien gemacht in seinem Leben und er ist vor ein paar Jahren mit dem Rad durch Afrika gereist. Ja, und das wollte ich natürlich genauer wissen. Daher, hallo lieber Daniel, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, super gerne. Du bist ja auch einer, der sich gemeldet hat. Du hast mich angeschrieben, hast gesagt, Anna, hey, ich habe vielleicht auch was zu erzählen. Und jetzt sind wir hier und sprechen miteinander. Und deswegen wollte ich auch noch mal kurz sagen, wenn du da draußen, so wie Daniel, auch eine coole Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur irgendwas zu erzählen hast, also es braucht wirklich keinen Promi-Bonus, du musst nicht die Steilvorlage für einen Film oder sowas hier bieten, sondern einfach nur Lust haben, mit mir so ein bisschen was zu erkunden, Verbindungen zu erkunden im Leben, dann kannst du mich einfach anschreiben, verbindung@annakuschinski.de und vielleicht sind wir dann demnächst auch hier im Gespräch. So, der Werbeblock musste noch kurz sein. Seid mutig, bitte. Aber jetzt Daniel, also ich habe ja eben schon gesagt, für mich, ich hatte nicht so eine richtige Idee, ich hatte nicht dieses, ich möchte Tierärztin werden oder weiß ich nicht, Polizistin oder so etwas, das gab es bei mir nicht. Gab es was, was du mal werden wolltest, als du klein warst?
Tatsächlich auch nicht wirklich. Als ich in der Grundschule war, da habe ich immer gesagt, okay, ich möchte Taxifahrer werden, ich möchte Klempner werden, aber wirklich draus geworden ist da tatsächlich nichts. Und irgendwann bin ich, weil ich selbst nicht wusste, was ich wollte, bin ich im Einzelhandel gelandet. Auf Anraten meiner Eltern.
Also im Grunde sowas, was andere dir vorgeschlagen haben. Mhm. Bei mir war das so ein bisschen, meine Mutter hat immer gesagt, wir müssen Abitur machen. Also das war der Plan, das war der Weg. Und sie hat immer gesagt, macht das, weil dann könnt ihr alles machen. Also das war für mich so festgelegt. Ich sollte Abitur machen, damit ich dann alle Möglichkeiten der Welt habe. Und es ist ja interessant, also du sagst ungerade Lebenswege, das ist, das ist so ein bisschen, ja, man war, wusste nicht so genau, hat mal hier was gemacht, wir kommen da auch gleich noch weiter, nicht nur zum Einzelhandel. Aber es ist ja gar nicht mehr so, dass diese geraden Lebenswege eigentlich überhaupt noch üblich sind, ne? Also so in Vaters Fußstapfen treten oder, keine Ahnung, du lernst eine Sache und dann bleibst du einfach immer dabei. Was hast du denn gedacht, als du diese Ausbildung angefangen hast?
Ehrlich gesagt gar nicht viel. Ich war einfach froh, dass ich einen Job hatte. Denn, wann war ich denn da? 16? Und da wollte ich eigentlich einfach nur meine Ruhe haben. Ich war im Kopf noch nicht wirklich erwachsen, aber ich musste erwachsen sein. Das machte die Sache ein bisschen schwierig. Und entsprechend habe ich mich dann auch die nächsten paar Jahre immer von Job zu Job gehangelt. Mal 2 Jahre hier, dann 9 Monate in der Firma, dann ein Jahr in einer anderen Firma. Und irgendwann bin ich dann bei der Deutschen Post gelandet.
Ja, das ist auch total interessant. Aber dieses mal hier, mal da, das ist, finde ich, auch total interessant. Also für mich passt das auch total zu diesem heutigen, also vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Zeitgeist. Ich habe, habe ich auch gerade schon gesagt, ich habe das Abi wirklich gemacht, so wie meine Mutter das geplant hatte. Und dann habe ich auch studiert, weil ich die Idee hatte, jetzt hast du Abitur, jetzt musst du auch studieren. Das ist ja quasi die Fahrkarte dafür. Und habe mich eingeschrieben und dann habe ich 11 Jahre lang bis zu meinem ersten Abschluss studiert. So, ich habe 11 Jahre lang, so wie du ein bisschen, rumgetingelt. Also ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, so Coaching-Ausbildung. Ich habe eine Moderationsausbildung gemacht, ich habe beim Radio gearbeitet. Ich habe dann ja im Grunde auch noch eine Trainerausbildung gemacht, habe als Dozentin an der Uni gearbeitet. Ich habe immer gekellnert, ich habe super viele verschiedene Stationen, einfach alles irgendwie mal gemacht. Nur nicht so richtig den Weg zu Ende gehen. Das wollte ich irgendwie nicht. Also da haben wir vielleicht auch so ein bisschen eine Parallele. Aber ich bin immer hier vor Ort geblieben, in Bielefeld. Du bist ja quasi um die Ecke. Warst du da auch schon quasi um die Ecke?
Ich hab um die Ecke nie verlassen.
Ah, siehst du, ich ja auch nicht.
Also mein Hauptwohnsitz war immer hier.
Ja, das ist auch sehr interessant. Aber erzähl mal, wie bist du jetzt vom Einzelhandel zur Post?
Tatsächlich ganz banal. Ich brauchte einen Job. Und da habe ich erstmal auf Halbtagsbasis angefangen und hatte dann noch ein paar Nebenjobs für zusätzliches Geld. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich nur noch als Zusteller arbeite. Also ohne Nebenjob.
Und kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was das bedeutet? Also wir kennen ja alle die Zusteller, die uns die Briefe bringen. Also du bist auch mit dem Rad unterwegs, ne? Wahrscheinlich.
Inzwischen mehr mit dem Auto, aber als ich angefangen habe, noch ganz klassisch mit dem Fahrrad.
Ja, also mit diesem Fahrrad, was dann immer so die Stützräder ausfährt und dann steht es und dann kramst du so, was ist das Nächste?
Genau
ja. Sowas. Super. Dann, und das ist ja auch sehr viel draußen frische Luft und im Grunde bei Wind und Wetter, ne?
Ja, das hat Vor- und Nachteile.
Gibt es so Wetter? Ereignisse, wo du nicht raus müsstest, wo es so quasi, weiß ich nicht, Kirill kommt und dann wird gesagt,
ganz,
okay, besser.
Ganz stark von der Situation ab. Wir hatten es dieses Jahr, glaube ich, dass wir wirklich Glatteis hatten und selbst die Autos und die Fahrräder nicht vorankamen. Da liegt auch seinem eigenen Ermessen. Wenn wir sagen, uns ist zu gefährlich, dann dürfen wir auch drin bleiben. Dann müssen wir es aber am nächsten Tag alles wegbringen, was da ist.
Ja, okay, und krass, ja, dann bleibt es liegen. Ja,
lustige Geschichte also, dazu. Mein erster Donnerstag bei der Post war tatsächlich als Kyrill über Deutschland gefegt ist.
So. Da war ich im Studium und das war das einzige Wetterereignis oder eigentlich überhaupt das einzige Ereignis, dass dieser alte Geschichte-Prof, den ich damals hatte, dass der jemals gesagt hat, okay, ihr dürft zu Hause bleiben, der Kurs findet nicht statt. Sonst hat er, egal, ob der den Kopf unterm Arm hatte, ob es geschneit hat, ob es glatt war, es war völlig egal. Und wir mussten immer kommen, der Kurs hat immer stattgefunden. Und das war Kirill, da war dann so, selbst er hat gesagt, ja gut, okay, bleib zu Hause. Es war sehr ein außergewöhnliches Wetterereignis, definitiv. Hast du geplant, das länger zu machen? Also du machst diese Briefträger, diesen Job jetzt schon recht lange. Hast du damals gedacht, dass das so sein würde?
Geplant war das nicht. Denn eigentlich, wie gesagt, ich brauchte ja eigentlich nur einen Job für Geld. Und ja, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, das ist meins. Das macht mir Spaß. Da bin ich draußen, habe Bewegung. Und inzwischen ist es soweit, dass ich tatsächlich, ja, ich sag mal so, so ein 8-Stunden-Bürojob könnte ich gar nicht mehr. Da würde ich mal kaputt gehen. Wahrscheinlich würde ich sogar aufgehen wie ein Hefekuchen.
Aber bei deiner Ausbildung und deiner Arbeit im Einzelhandel, da müsstest du ja auch mehrere Sachen gehabt haben, oder nicht? Dann bist mehrere du mal Sachen. Verkauf, mal Büro, mal dies, mal das, oder wie war's?
Nee, ich war im Lebensmittelhandel. Das ist dann hauptsächlich, auf der Verkaufsfläche.
Aber doch auch unterschiedliche Bereiche.
Ja, schon. Kasse und Ware auffüllen. Ich war halt im Lebensmittel-Discounter-Bereich.
Habe ich jetzt auch ein Bild vor Augen? Stelle ich mir ganz persönlich nicht so super spannend vor. Du ja dann wahrscheinlich eher auch nicht.
Inzwischen nicht mehr.
Ja. Aber es ist ja auch spannend, wenn du sagst, okay, diese Briefträger, dieser Job war erstmal nur ein Job. Und jetzt ist es aber das, was du, wo du sagst, okay, das ist das Ding und dabei bleibe ich jetzt auch. Mhm. Ich habe dazu auch eine Geschichte, weil, also das wissen viele meiner Hörer, glaube ich, dass ich beim Radio war. Ich lasse das immer mal wieder fallen. Der Grund dafür, dass ich das damals gemacht habe, war, ich habe in der Unimensa einen Flyer gesehen, wo drauf stand, es gibt einen neuen Kurs in der Uni, wo das Campusradio wo es im Grunde Punkte vergibt. Also du studierst ein Semester lang Radio machen und lernst die Grundlagen und dafür kriegst du Punkte. Und da habe ich gedacht, ach cool, das ist so ein Praxiskurs, vielleicht so ein bisschen Journalismus. Das ist ja was, was du einfach mal mitnehmen kannst. Also ich wollte die Punkte. So wie du sagst, ich wollte nur das Geld. Ich wollte nur die Punkte. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das richtig gut kann. Und die Leute im Sender haben auch festgestellt, dass ich das gut kann. Und dann habe ich halt gedacht, okay, cool, dann bewerbe ich mich jetzt auf die nächste freie Stelle und zack, war ich Ressortleiterin. Also das war mein Start ins Radio und dann war ich über 6 Jahre dort. Genau. Und auch da haben wir eine Parallele, weil wir beide schon mal im Deutschlandfunk waren. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf. Also ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, diesen Drang, diese Abenteuerlust. Ich hatte das persönlich wirklich nie. Ich bin hier aus Bielefeld eigentlich nur für Urlaub rausgekommen. Selbst studiert habe ich hier. Ich war einfach immer hier vor Ort. Du warst auch immer bei dir vor Ort. Aber dann hast du beschlossen, es reicht nicht. Ich möchte doch auch die große, weite Welt sehen. Wo kam das her?
Ich würde sagen, es war eine Mischung aus Neugierde, Abenteuerlust und Angst tatsächlich. Also Angst, dass ich tatsächlich im Alter da stehe und denke, hättest du es mal gemacht, jetzt kannst du nicht mehr. Das wollte ich halt sehr verhindern.
Also bereuen, was nicht gemacht zu haben. Das genau. Ist ja auch was, was in vielen Büchern schon auch Thema ist, so dass man alte Leute fragt, ne, wenn du was ändern könntest, was? Und das sind meistens eben die Dinge, die sie nicht gemacht haben, die da eben zu dem Bereuen führen. Ich habe da auch einige Sachen gemacht, wo ich hinterher dachte, ach du Scheiße, das hättest du vielleicht lassen sollen. Aber ich wollte mir es nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht versucht hatte. Also du hast beschlossen, ich möchte nach Afrika und zwar mit dem Rad.
Ja, das hatte auf einen Seite Kostengründe, denn ein Fahrrad ist halt wesentlich günstiger als ein Auto oder eine Backpacking-Reise. Und andererseits war es auch Abenteuerlust mit dem Fahrrad tatsächlich, denn auf dem Fahrrad siehst du die Umgebung und die Menschen viel intensiver als durch ein geschlossenes Autofenster. Und gleichzeitig bist du halt halb mit einer halbwegs anständigen Geschwindigkeit unterwegs. Zu Fuß brauchst du halt ewig.
Ja, also wir können ja einmal kurz schon hier als Rahmen geben. Du bist von Kapstadt nach Nairobi, also von Südafrika, ganz im Süden, nach Kenia, so im Osten eigentlich. Mhm. 5000 Kilometer, über 5000 Kilometer.
Ja, mein Tacho hat irgendwann über 5000 angezeigt.
Ja, du bist vielleicht auch nicht Luftlinie gefahren. Also, yep. Aber das ist schon ganz schön weit. So, und ich glaube, zu Fuß, da hättest du definitiv Strecken mit dem Auto machen müssen, um da in einer angemessenen Zeit durchzukommen. Wie hast du das geplant? Also, du hast einen Entschluss gefasst, okay, krass, ich will was machen, das große Abenteuer. Und du hattest das Glück, dass dein Arbeitgeber gesagt hat, jo, wir unterstützen das. Mhm. Wir machen das möglich. Und dann?
Wie geht man so eine Reise ran? Tatsächlich habe ich dann erstmal geguckt, welche Länder würde ich gerne bereisen? Wo fange ich an? Mhm. Auch zwischendurch die Idee, zu Hause anzufangen und dann runter nach Süden zu fahren. Und dann habe ich halt geguckt, was brauche ich für die Länder? Was brauche ich an Ausrüstung? Habe mir Bücher besorgt. Es gibt tatsächlich einen Fahrrad-Weltführer. Da sind einzelne Länder aufgeführt und die Frage, wie bereist man die mit dem Fahrrad? Und damit habe ich mich beschäftigt, wie ist die Kultur in dem Land, was für Strecken kommen auf mich zu, auf was für Pannen muss ich vorbereitet sein. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass ich zu sehr vorbereitet war. Ich habe nach 2 Wochen oder so ein 14-Kilo-Paket nach Hause geschickt, weil ich ein paar Sachen einfach nicht gebraucht habe.
Okay, krass, ja.
Und ich habe auch unterwegs gemerkt, dass man bei so einer langen Reise nicht die einzelnen Tage vorplanen kann. Das geht einfach nicht.
Gib uns mal gerade einen Rahmen, wie lange warst du unterwegs?
8 Monate.
8 Monate.
Nur in Afrika 8 Monate.
Und wenn, also wir sprechen jetzt über 2016, richtig?
Ja.
2016, da bist du auf die Idee gekommen und hast das dann umgesetzt. So, also du beschließt durch Afrika, wo ja ein ganz anderes Klima ist, wo du im Grunde auch gar nicht, du kanntest auch niemanden, du bist erst alleine gereist? Ja.
Ich hatte einen Tag einen Mitfahrer, den ich in Deutschland kennengelernt habe. Das war auch der einzige Tag, in dem ich einen Unfall hatte.
Ach du je.
Dann ist er alleine gefahren.
Ja. Und dann, wonach hast du geschaut, was unbedingt sein muss? Also ich kann mir, du hast eben gesagt, zu sicher oder zu viel Vorbereitung. Ich kann mir vorstellen, in der Situation könnte ich, aber ich bin auch so eine Planerin. Also ich glaube, zu viel kann ich mir gar nicht vorstellen in dem Moment, wenn ich so eine Reise machen würde.
In dem Moment lernt man tatsächlich loszulassen. Zu wissen, es gibt Punkte, die man nicht beeinflussen kann. Man kann sich darauf vorbereiten, zu überlegen, was mache ich, wenn das eintritt. Aber wirklich planen würde ich das nicht. Könnte man auch nicht.
Also du bereitest dich vor auf, klar, du hast einen Platten, kannst du reparieren. Aber einen Rahmenbruch zum Beispiel kannst du erstmal nicht reparieren.
Dann hoffe ich, dass jemand vorbeikommt, mich mitnimmt und dann irgendwo im nächsten Ort der Rahmen geschweißt werden kann.
Ja, nur wenn du, also ich weiß ja nicht genau, wo du lang gefahren bist, aber wenn du gerade weit ab der Zivilisation und dann, weiß ich nicht, verletzt du dir den Fuß oder sowas? Also das, ich habe alleine schon gedacht, oh Gott, der muss doch für 3 Wochen, muss er Nahrung und trinken, ja, und da ist es warm, ja, und also, oha. Also du musst ja unendlich viel Gepäck dabei gehabt haben.
Ich glaube, das Schwerste, was ich dabei hatte, waren 60 Kilo inklusive Fahrrad. Das waren aber auch 12 Liter Wasser, die ich mit dabei hatte. Für 2 oder 3 Tage. Und die Sache mit dem Unfall hatte ich tatsächlich. Da bin ich in Namibia in der Wüste gestürzt, da hat mir das Schlüsselbein gebrochen. Da hatte ich aber in 2 Sachen Glück. Das war der Tag, wo ich einen Mitfahrer hatte. Der hat da ein bisschen aufgepasst. Und 5 oder 10 Minuten später kam ein Einheimischer mit seinem Geländewagen vorbei und hat uns zurückgefahren. Okay. Ansonsten hätte ich mich irgendwie wieder zurückschleppen müssen.
Aha. Und ja, vielleicht können wir nochmal zurück. Wie hast du überhaupt die Route festgelegt? Also ja, der Plan war klar wahrscheinlich. Also ich habe es ja eben gesagt, Kapstadt, Nairobi. Mhm. Aber dann, da gibt es ja auch, also das ist ganz schön weit. Da musst du durch verschiedene Länder durch.
Für mich war klar, irgendwann war klar, dass ich in Kapstadt anfange, weil es relativ westlich ist, da ist der Einstieg entspannter. Für mich als Europäer ist es halt schwierig, jetzt nach Kairo zu fliegen und sofort in eine fremde Kultur geworfen zu werden. Und ich wollte auch Namibia sehen, einfach weil es eine ehemalige deutsche Kolonie ist und ich einfach gucken wollte, wie es da aussieht. Und da als Ziel Nairobi geplant war, war der Rest der Route eigentlich klar. Von da aus quer rüber bis nach Tansania und dann
hoch.
Genau, dann hoch.
Und die Straßen, also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ja gesagt, ich bin hier noch nie weggekommen, auch Reisen übrigens. Ich bin noch nie außerhalb von Europa gewesen. Wie stelle ich mir das vor? Du kommst da an in Kapstadt und dann hast du, klar, du hast Karten gesehen, du hast Bilder gesehen, du hast vielleicht auch Filme gesehen, du hast YouTube-Videos gesehen, du hast irgendwie eine Idee davon. Ich jetzt nicht. Nimm uns doch mal mit nach Kapstadt.
Kapstadt kommt doch ein bisschen auf an, in welcher Gegend du bist, aber im Großen und Ganzen kannst du es mit einer europäischen oder mit einer spanischen Stadt vergleichen. Du hast relativ angenehmes Klima, du hast gute Infrastruktur, hast einen wirklich schönen Hafen. Also ich habe immer gesagt, du kannst Kapstadt nehmen und es nach Europa packen, es wird keinen Unterschied machen. Mir hat man nur immer gesagt, halte dich von den Townships fern, da wird es gefährlich. Aber ansonsten waren die Städte relativ europäisch. Auf dem Land war es dann so, dass du wirklich eine Straße hattest und danach links, rechts Steppe und Wildnis. Also zwischen den Städten war wirklich nur die Straße. Mhm. Und sonst nichts praktisch. Wildnis. Vielleicht habe ich mal irgendwo einen Funkmast gesehen, dass ich Handyempfang hatte. Und das war dann in Namibia noch extremer. Da hatte ich teilweise 200 Kilometer zwischen den Städten. Mhm. Und da wirklich Wüste. Da gab es zwar immer mal wieder eine Siedlung, aber die waren wirklich klein. Ich hatte eine Karte im Maßstab 1 zu 1,4 Millionen. Da waren Orte eingezeichnet, die würden in Deutschland, das wäre bei uns eine Raststätte.
Ja.
Die waren auf dieser Karte eingezeichnet, nur um mal ein Gefühl für das Land zu kriegen.
Und dann hast du aber schon dir Stationen vorgenommen und auch überlegt, wo übernachtest du oder bist du mit Zelt gereist? Wie hast du diese Reise?
In Südafrika am Anfang habe ich immer noch geguckt, morgens, wo fahre ich hin? Aber dann spätestens in Namibia habe ich gesagt, jo, jetzt bleibst einfach hier, ist schön. Ja, da habe ich nicht mehr geplant.
Also du hast einfach beschlossen, okay, das ist ein netter Fleck, hier baue ich mein Lager auf und am Morgen... Genau. Bist du auch mal länger geblieben irgendwo? Also zum Ausruhen bestimmt, oder?
Ja, also zwangsweise in Windhoek, also in Namibia, für 6 Wochen. Mhm. Und dann das Längste war, überlegen, eine Woche in Sambia, in der Hauptstadt Lusaka, weil ich es nicht hingekriegt habe, meinen Platten zu flicken. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass in dem reifen Mantel eine Nadel steckte. Da habe ich aber eine Woche für gebraucht, um den zu finden.
Und wie viele Schläuche hast du zerstochen?
Das geht eigentlich. 3, 4? Hm. Mehr Speichen verbraucht. Ich war noch eine Woche auf Sansibar, eine kleine Insel vor Tansania. Und ich war noch 6 Wochen oder so in Nairobi.
Hm. Jetzt bist du ja, also größtenteils bis auf diese eine, bist du alleine gereist. Das ist ja auch schon mal, ja, also ich kenne viele Leute, die sagen, ich gehe alleine den Jakobsweg, den geht man aber trotzdem nicht alleine. So, da ist immer irgendwie was los. So, ich schätze mal, da sind jetzt nicht ständig und viele Radfahrer unterwegs, die da ihre Touren machen. Wie alleine ist da alleine in Afrika auf dem Fahrrad?
Kommt drauf an. Also ich war viel in Hauptstraße unterwegs und da habe ich immer andere Leute getroffen, immer Einheimische. Spannender wurde es tatsächlich, wenn ich Nebenstraßen gefahren bin, da konnte es auch mal vorkommen, dass ich 5, 6 Stunden keinen anderen Menschen gesehen habe. Fand ich auch mal interessant. Als ein Mensch, der gerne alleine ist, ist es auch mal schön, da wirklich komplett Ruhe zu haben.
Also das passte auch zu deinem Naturell, sagen wir so, dass du nicht so einer bist, der ständig Wusel um sich rum haben muss.
Nein, brauche ich nicht.
Okay. Hm. Wie sind denn die Menschen? Also die wissen ja auch nicht, dass du kommst und vielleicht, weiß ich nicht, was brauchst oder mitgenommen werden willst oder einen Schlüsselbeinbruch hast. Also wie reagieren die denn? Was machen die?
Größtenteils sind diese Leute tatsächlich sehr, sehr hilfsbereit gewesen, wenn ich Probleme hatte. Und das reichte von, hey, brauchst du ein bisschen Wasser, bis hin zu, können wir dich mitnehmen. Ist ganz unterschiedlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je ärmer ein Land ist, desto netter sind die Menschen.
Ich würde fast sagen, das ist hier auch so. Also nicht je ärmer das Land, sondern je ärmer der Mensch. Aber das ist vielleicht auch wieder... Vielleicht ein philosophischer Gedanke. Können wir später, wenn noch Zeit ist. Aber ja, ich glaube auch, dass die Leute, die wenig haben, sehr viel bereit sind zu geben. Ja, interessant. Wie war das denn? Hast du, also Wasser zum Beispiel, du sagst, du hast 12 Liter dabei. Gab es irgendwo einen Moment, wo du dachtest, Mist, das geht mir aus oder ich habe eine Fehlplanung gehabt oder war irgendwo mal was, scheiße, ich habe hier ein Problem?
Ja, das hatte ich auch in Namibia, da habe ich mich mit dem Wasser verrechnet und hatte einfach zu wenig dabei. Aber da kamen ein paar Touristen vorbei und haben mir halt Wasser angeboten. Hm. Und da habe ich sie einfach gefragt, ob ich vielleicht so einen 5-Liter-Kanister haben könnte, die es da im Supermarkt zu kaufen gibt. Und dann hat er mir den einfach gegeben.
Hm. Also du bist ja schon dann aber in der Situation, wo du in gewisser Weise auch abhängig bist. Und das war dir bewusst von Anfang an, als du die Reise geplant hast?
Ja. Ja. Ich kann ja auch jetzt nicht für die ganze Reise Essen mitnehmen. Ich muss ja unterwegs auch gucken, wo ich was herkriege. Wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin, dann muss ich auch immer gucken, wo kriege ich Essen her, wo kriege ich Wasser her. Das muss man halt ein bisschen vorplanen. Das kann man aber immer nur vor Ort gucken.
Gibt es eine Begegnung oder ein Ereignis oder sowas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, okay, das, wenn ich an Afrika denke, dann ist das auf jeden Fall was, woran ich denke?
Da gibt es eine Situation, das ist nicht immer eine menschliche Begegnung. Da war ich in der Wüste in einer Lodge. Die hatte praktisch innen drin ein Haupthaus für ein Restaurant und ein bisschen abseits davon Gästezimmer. Und ich habe im Gästezimmer übernachtet, gehe dann morgens um 7 zur Lodge. Die hatten vorne eine Rasenfläche. Und dann sehe ich ungefähr 20 Meter von mir entfernt eine große Antilope. Mit zwei großen, 1 Meter langen, spitzen Hörnern auf dem Kopf. Und ich habe das Foto nicht gemacht, weil ich zu langsam war. Aber wir haben uns, glaube ich, 1-2 Sekunden angeguckt und dann ist sie weggerannt.
Hm.
Und das war so eine Situation, die werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen.
Wo ich jetzt auch wieder nur so Tierdokumentationen vor Augen habe oder irgendwelche Safaris, wo die Leute im Nationalpark sind und da durchfahren mit diesen großen Autos auch, aber so Auge in Auge.
Das ja. Ist auch sehr schwer wiederzugeben.
Glaube ich.
Eine andere Situation, wenn du möchtest.
Ja, unbedingt. Ich liebe diese kleinen Geschichten.
In Südafrika war das, da bin ich Nebenstraßen gefahren. Und da hatte ich erst noch die Angewohnheit, immer ein Hörbuch im Ohr zu haben. Weil das auch alles noch ungewohnt war, brauchte ich ein bisschen Ablenkung im Kopf. Und irgendwann bin ich stehen geblieben und habe mal die Kopfhörer abgenommen. Und ich habe genau nichts gehört. Es war wirklich komplett still.
Keine Insekten oder Vögel ganz oder irgendwas, nichts?
Null. Null. Ein bisschen Rauschen vom Wind, okay, aber sonst nichts.
Bisschen gruselig, oder?
Ein bisschen. Ich habe hinterher gesagt, wäre ich religiös gewesen, wäre das eine Begegnung mit Gott oder so gewesen.
Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber ich habe eine Podcast-Folge mit der Eva Scheller gemacht über die Verbindung zur Stille. Und Stille aber eben nicht als das Fehlen von Akustik, sondern auch als mentalen Zustand. Vielleicht kriegen wir hier so einen Dreh auch noch, weil ich glaube, dass es wirklich zusammenhängt, diese Stille, die wir vielleicht auch aus uns selber herstellen. Aber wenn es im Außen ist, ist es vielleicht noch einfacher. Also hat dich das zurückgeworfen quasi auf dich? Also auf das, was ist denn eigentlich noch da, wenn außen gerade nichts ist?
Ja, genau so. Ja, das trifft es perfekt.
Danke.
Ich selbst zurückgeworfen. Ein alter Freund hat es mal bezeichnet als sich an der Klarheit der eigenen Gedanken berauschen.
Das ist ein sehr schönes Bild. Wobei ich glaube, dass das für viele super bedrohlich ist auch, ne? Weil die eigenen Gedanken wirklich zuzuhören, ist auch erstmal so ein, was ist da alles noch, wenn ich hier jetzt erst anfange, weil wir ja viel tun, du sagst es ja selber, ne? Du hast Podcast oder Musik oder weiß ich nicht was auf dem Ohr, um dich auch irgendwie abzulenken oder damit schon mal was da ist, genau, und dann auf einmal zu hören, die eigenen Gedanken, die eigenen Geschichten, die eigenen Ideen vielleicht auch, was ist da was hochgekommen, wo du gedacht hast, okay, krass, kriege ich das hier weiterhin? Weil du hattest noch ganz schön viel Strecke vor dir, oder?
Es gab den einen oder anderen Gedanken, bei dem ich gedacht habe, okay, tut jetzt ein bisschen weh. Hm. Aber ich hatte praktisch so einen großen Übergedanken, nenne ich es mal, der mir gesagt hat, okay, wenn du dein Leben jetzt anders gelebt hättest, dann wärst du jetzt nicht hier.
Hm.
Oder möglicherweise nicht hier. Warum ist eigentlich richtig? Und da die Reise als so ein Lebenstraum war, war auch mein Gedanke, wenn ich anders gelebt hätte, hätte ich mir diesen Traum vielleicht nicht erfüllen können.
Wahrscheinlich, ja. Und wärst du im Einzelhandel geblieben, vielleicht auch nicht. Weiß man nicht.
Sehr wahrscheinlich.
Hast du dann, ja.
Da muss ich wieder einen Rückschluss ziehen zu meinem Job als Zusteller. Da habe ich halt auch die Liebe zum Fahrradfahren entdeckt und auch die Kondition dafür aufgebaut.
Richtig, das ist ja auch noch so ein Punkt. Also wie weit kommt man und auch in dem unbekannten, unüblichen, ungewohnten Klima. So, jetzt habe ich es. Also das muss man ja auch erstmal wahrscheinlich ausprobieren. Ne? Das ist ja nicht hier einmal durch Teuto radeln.
Hätte dieser Teuto vielleicht sogar schwieriger, weil er mehr Steigung hat.
Stimmt, das ist, obwohl, da wird es auch irgendwo Berge geben, richtig?
Ja, natürlich. Ich bin in Tansania von der Küste bis zum Kilimanjaro gefahren.
Ja.
Also vom Meeresspiegel bis hoch zum höchsten Berg Afrikas. Das war schon sehr hart.
Wenn wir jetzt nochmal gucken auf die Ruhe und auf das, hattest du so eine Art Moment, wo du gedacht hast, okay, ich möchte nicht mehr oder scheiße, was mache ich hier eigentlich oder ich möchte umkehren oder sowas. Hattest du einmal oder mehrfach vielleicht so einen Moment, so Zweifel in der ganzen Nummer?
Nein, tatsächlich gar nicht. So Zweifel an der Tour hatte ich nie oder so, dass der Gedanke jetzt nach Hause fahren, hatte ich auch nicht.
Und bei der Verletzung hast du auch nicht gedacht, okay, ich verkürze das oder ich muss es irgendwie anpassen oder ich krieg's nicht hin oder sowas? Also es ist ja interessant, das ist ja ein Wahnsinnsprojekt.
Nee, auch bei der Verletzung hatte ich da... Nee, gar nicht. Ich habe kurz überlegt, fliegst du nach Hause, aber dann dachte ich, okay, dann fliegst du nach Hause, dann halt das Schlüsselbein und dann bist du wieder zu Hause. Hast aber immer noch diesen unbezahlten Urlaub vom Arbeitgeber. Fliege ich dann wieder zurück, mach weiter, dann kann ich auch gleich in Namibia bleiben.
Ist vielleicht, also kannst du so einen Zusammenhang ziehen zwischen diesem, also du hattest ja nicht den Plan für dein Leben und du hattest nicht dieses, so muss es sein. Und für die Reise gab es zwar einen Plan, aber es gab auch ganz viel, ich guck einfach mal, also so klingt es jetzt für mich. Also, ne, du hast dein Zelt und du lernst irgendwie dich selber kennen oder das, was du schaffst oder auch wie du fährst oder auch vielleicht auch, wo du gut fahren kannst, wo du weniger schaffst und passt dich an. Also ist das was, wo du sagst, okay, vielleicht ist es auch was zu dem ungeraden Lebensweg dazu passt oder was du vielleicht als Fähigkeit geübt hast? Oder ist an den Haaren herbeigezogen, kann auch sein.
Ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst. Denn auch in meinem Lebensweg war es halt immer so, okay, was kann ich? Was kann ich daraus machen? Und dann einfach mal gucken. Einfach mal gucken, was passiert, praktisch.
Und wenn wir jetzt an so einem Punkt sind, ich mach mal einfach, das ist für viele auch bedrohlich übrigens. Also ich weiß nicht, wie du da im Gespräch bist, aber viele, viele Menschen haben dieses Sicherheitsbedürfnis, dass das Erste ist. Und eben ganz am Anfang, als du von der Reise anfingst zu erzählen, habe ich ja auch gesagt, oh Gott, ich hätte auch den Impuls, ich muss alles planen, ich muss alles ganz genau haben, ich muss jede Eventualität checken. Wie bist du mit, oder vielleicht, du hast es vielleicht nicht so ausgeprägt, dieses Sicherheitsbedürfnis, aber es muss Situationen gegeben haben, wo du gedacht hast, huch, ich bin hier ganz alleine und wo kriegst du die Sicherheit her, die
ich vielleicht fehlende? Ich habe für mich gesagt, wenn ich, ich sag mal so, die einzige Sicherheit, die ich für mich in meinem Leben brauche, ist tatsächlich die finanzielle Sicherheit. Das ist mir wichtig, also jetzt Job kündigen und dann irgendwas selbstständig machen, das könnte ich überhaupt nicht. Ansonsten auch in Afrika war ich, wusste ich halt, okay, wenn irgendwas passiert, dann improvisiere ich. Darauf vertraue ich, denn da weiß ich, das kann ich. Und auch finanziell gab es einmal Probleme. Da habe ich dann meine Eltern um Hilfe gefragt, ob sie mir Geld leihen können. Aber ansonsten hatte ich da nie irgendwelche Schwierigkeiten, auch keine Zweifel. Weil wie gesagt, ich wusste halt genau, im Zweifel wird improvisiert. Das kriege ich schon irgendwie hin.
Und was würdest du sagen, war jetzt im Rückblick die größte Herausforderung? Also wenn es nicht war Unsicherheit überwinden. Was würdest du sagen, was war da das größte, krasseste Ding, was du geschafft hast oder wo du sagst, okay, da habe ich mich vielleicht auch verändert dadurch?
Das Schwierigste tatsächlich war vorher den Mut zu fassen, es zu machen. Den Mut zu fassen und tatsächlich zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Denn als dann die Bestätigung von meinem Arbeitgeber kam, dass sie mich freistellen für die Zeit, war das erste Gefühl tatsächlich einfach Angst. Denn in dem Moment wurde es real. Da vorher war es immer nur so theoretische Planung. Und als es dann real wurde, stand ich da, habe, glaube ich, sogar ein bisschen gezittert, als ich den Brief in der Hand hatte und wusste, jetzt ziehst du das durch, jetzt machst du das wirklich. Das war ein bisschen, ja, fast schon unwirklich.
Und glaube ich dir sofort. Also vor allem auch über diese lange Distanz, ne? Also wenn du sagst, okay, 4 Wochen oder so, ja, geschenkt, aber
ne, so, aber du bist dann wieder zu Hause.
Ja, genau.
Wusste auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste auch zwischendurch nicht, ob ich überhaupt wieder nach Hause komme oder ob ich einfach da bleibe.
Und mit dem Zelt.
In der Hinsicht, dass ich selbst auch innerlich ruhiger geworden bin und gemerkt habe, mit wie wenig Dingen ich eigentlich auskomme. Wie wenig ich brauche. Ich meine, ich habe in der Zeit meinen kompletten, alles, was ich dabei hatte, in 6 Fahrradtaschen gepackt. Und da war noch eine Küche bei, da war Werkzeug dabei, da war eine komplette Campingausrüstung dabei.
Und hat dir irgendwas gefehlt?
Nein.
Das ist irre. Und das kam jetzt schnell. Also ich habe hier, ne, ich schneide da nichts. Das kam schnell, das Nein.
Mir hat tatsächlich auf materieller Ebene nichts gefehlt.
Und diese Abenteuerlust, ist sie dadurch quasi befriedigt worden? Oder hast du jetzt das Gefühl, eigentlich muss ich wieder los?
Kurzzeitig war sie befriedigt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt reicht erstmal. Aber jetzt langsam kommt es doch wieder. Ein anderer Fahrer.
Ist ja auch schon 10 Jahre her, ne?
Eben.
Ja.
Ein anderer Radreisender hat mal gesagt, das Reisevirus kann man nur verlangsamen, indem man reist. Aber es wird nie ganz verschwinden.
Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Du hast dieses, ich krieg's schon irgendwie hin, vielleicht durch den ungeraden Lebensweg, vielleicht aber auch einfach so. Das ist übrigens was ich auch habe. Also ich habe auch wenig Bedürfnis nach Sicherheit. Aber eben bei deiner Reiseerzählung kam es mir hoch. Ich dachte, oh Gott. Aber sonst habe ich das auch. Also ich kann auch mit sehr wenig Geld und sehr wenig Möglichkeiten einfach ganz so vor mich hinleben. Das ist spannend. Also auch diese Idee, auch wenn jetzt meine Selbstständigkeit floppt zum Beispiel, ich hatte da auch keine Angst oder sowas, weil ich dachte, ja, dann mache ich halt irgendwas anderes. Ist mir wurscht. Und wenn ich wieder Klos putze, habe ich auch schon gemacht. Das sind ja auch so Sachen, wo du merkst, klar, so jemand, der vielleicht schon von Anfang an sein Leben geplant hat, der keine Nebenjobs machen muss vielleicht auch, der keine Umwege auch geht, weil er was ganz klar festgelegt ist, da machst du keine Experimente zum Beispiel. Also ne, als ich in der Disco gearbeitet habe, da haben wir eben hinterher geputzt und da gab es eben auch mal die Klos zu putzen in der Disco. So, das ist keine schöne Sache, aber es ist auch okay. Also du merkst so, im Zweifel mache ich halt auch sowas. Ne? Es ist so, ich kann mich da anpassen. Und spannend eben auch, dass du sagst, du kannst gut für dich sein. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke für solche Lebenswege, ne, dass du sagst, da brauche ich eigentlich auch nicht so viel, sondern ich kann auch mit mir selbst gut sein. Gab es sowas wie Langeweile?
Ja, anfänglich. Anfänglich war ich die Einsamkeit noch nicht gewöhnt, dieses Alleinsein. Und wenn du dann auch in einem Hostel immer unter Menschen bist und dann einfach losfährst und alleine bist, dann ist das erstmal schon mal hart. Vorher hast du immer jemanden gehabt, mit dem ich austauschen konntest und dann plötzlich innerhalb von 5 bis 10 Minuten alle weg. Dann bist du wieder alleine. Die Umstellung, die war auch jedes Mal schwer. Jedes Mal. Einsamkeitskater. Dass du dann dich wirklich erstmal bis zum halben Tag wirklich einsam fühlst und dich wieder ans Alleinsein gewöhnen musst.
Wie lange war das so maximal, dieses?
Einen Tag ungefähr.
Es ist nicht wie bei Into the Wild wirklich völlig, hast du den Film gesehen?
Ehrlich gesagt nicht.
Nein, es ist, ich weiß gar nicht, wo der genau ist, in der kanadischen Wildnis, glaube ich. Er ist so ein junger Mensch, der da sein Abenteuer sucht und es endet auch nicht gut. Also gut, dass du wieder da bist, Daniel. Aber das ist, glaube ich, auch, also da ist auch das natürlich Thema, ne? Wie kommt der überhaupt klar? Nur mit sich und der Natur quasi. Also es ist ja schon was wir auch überhaupt nicht gewohnt sind. So. Deine Erlebnisse hast du in einem Blog festgehalten. Das müssen wir auch noch hier fallen lassen und ich packe das auf jeden Fall auch in die Shownotes, pedalumdrehungen.de. Da sind auch ziemlich viele deiner Etappen nochmal nach, auch zweisprachig, glaube ich.
Ja, die Afrika-Tour ist zweisprachig.
Genau.
Ich war dieses Jahr nochmal, nee, letztes Jahr, für ungefähr 2 Monate mit einem kleinen Camper unterwegs.
Sind dir beim Schreiben nochmal Eindrücke gekommen, die du dann nochmal neu bewertet hast? Weil ich merke es manchmal, wenn ich schreibe über irgendwas, dass mir dann nochmal Ideen kommen, wo ich denke, boah, so hast du das doch gar nicht gesehen. Oder jetzt habe ich nochmal eine andere Idee darauf, wie ich es in Worte fasse oder wie ich es erzählen kann. Oder was auch, also welche Stücke ich erzählen möchte von der Geschichte. Ist jetzt nur so ein privater...
Bei mir tatsächlich nicht.
Also du hast chronologisch erzählt und ja. Es war auch klar, was erzählt. Okay, das ist auch spannend.
Wenn du den Blog von Anfang bis Ende liest, dann merkst du eine Veränderung in meinem Schreibstil. Mhm. Und ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das einmal überarbeite.
Auf gar keinen Fall.
Nein, auf gar keinen Fall, denn daran sieht man meine mentale Entwicklung. Mhm. Anfänglich habe ich jedes einzelne kleine Ereignis mit reingeschrieben, irgendwann nur noch die wichtigen und dann gesagt... Die beschreibe ich genauer.
Jetzt waren wir eben schon bei der Abenteuerlust und ich war bei den vielen Möglichkeiten, die ja meine Mutter auch mir angedacht hatte, als sie sagte, Anna, du musst Abitur machen und dann war klar, ich muss auch studieren. Du hast auch noch Abitur gemacht und ich glaube, das müssen wir auch noch kurz erwähnen. Also dieser ungerade Lebensweg nimmt ja vielleicht noch weitere Kurven. Wir wissen es nicht genau. Was war der Impuls? Also 2018 kam irgendwie ein Impuls, ich mach's noch.
Ausschlaggebend dafür war mein damaliger bester Freund, der gesagt hat, im Prinzip hat er gesagt, du bist schlau genug, mach das mal. Und ich habe dann gesagt, ja gut, okay, warum eigentlich nicht?
Richtig.
Warum eigentlich nicht? Und habe ich mich an einer Fernschule eingeschrieben und habe dann das Abitur von zu Hause aus gemacht. Ich hätte es auch bei uns im Gymnasium machen können. Das hätte mich nichts gekostet. Aber das wäre erstens Montag bis Freitag nochmal 5 Stunden nach Arbeit und fast jeden Samstag. Und den Samstag kriege ich halt von der Arbeit nicht hin. Hm. Und dann kam 2020 Corona. Da wäre das wahrscheinlich sowieso geschlossen gewesen. Da war es ganz gut, dass ich es von zu Hause gemacht habe.
Mhm. Also auch da wieder eher so eine, ich guck mal, ja. Als... Ich muss es jetzt machen, weil ich habe noch folgende Pläne. Ich will noch studieren, ich will noch weiß ich nicht was.
Das weiß ich nicht mal. Vielleicht studiere ich damit noch nicht, keine Ahnung. Aber für mich fühlt es sich erstmal richtig an, das Abitur fertig zu haben.
Mhm. Es ist auch wieder, also ich habe es ja gemacht. Das war ja mein gerader Weg. Und dann denke ich wieder, naja gut, aber das Kind, das ich bekommen habe, da gab es keinen Plan und das ist, glaube ich, sowieso, Elternschaft kann man nicht planen, glaube ich, egal wie gut man da vorbereitet ist, das geht nicht.
Das habe ich auch schon gehört.
Und auch die Selbstständigkeit, die hast du ja auch eben ins Feld geführt, du hast ja gesagt, du könntest das nicht oder es wäre vielleicht sowas, wo du Manschetten hättest, das war bei mir auch so ein Bekannter kam und sagt, hier, du brauchst Kohle, du hast keine Zeit, du kannst aber doch schreiben. Und ich dachte, ja, ich kann ja schreiben. So, dann, klar, machst du dich selbstständig. Und ich habe auch gedacht, was muss ich jetzt machen dafür? Ich muss ein Gewerbe anmelden, ne? Also einmal dahin. Und dann kann ich einfach gucken, was passiert. Und ich hatte immer den, wie bei dir eigentlich, so den Impuls, wenn es nicht klappt, melde ich Gewerbe wieder ab, mache ich was anderes. Ja. Ne? Aber spannend doch zu sagen, ich habe jetzt was gefunden, also bei dir, ich habe jetzt was gefunden und das macht mir Spaß und ich bin Zusteller oder ich weiß gar nicht, was ist denn, ja, Zusteller ist der richtige Begriff, gut. Und das ist auch das, was ich machen will, aber ich guck mal, vielleicht ist da noch was anderes, wo ich dann wieder drauf gestupst werde. Wenn du jetzt eine neue Radreise planen würdest, wäre das auch so eine Art, ich guck mal, wo es mich hinstupst? Also ich meine, es gibt ja auch Überlegungen wahrscheinlich wie USA ist gerade nicht so attraktiv, wahrscheinlich. Was könnte es werden? Europa oder Deutschland mit dem Rad oder, also ist auch Europa oder Asien, was weiß ich. Wonach würdest du gucken? Oder vielleicht guckst du
schon. Ich würde hauptsächlich gucken, was mich landschaftlich und kulturell interessiert. Ich hatte zum Beispiel mal die Idee, die Seidenstraße lang zu fahren. Oder einfach mit dem Fahrrad von hier aus bis nach Singapur. Das ist so eine Idee bisher. Und wie die Strecke sich dann im Endeffekt langführen würde, müsste ich unterwegs gucken. Da gibt es ja auch immer wieder politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Mal gibt es kein Visum, mal mögen mich die Einheimischen nicht und so weiter. Da müsste man dann vor Ort gucken.
Das ist ja auch was man vorab, manche Sachen kannst du planen und andere dann wiederum gar nicht. Also auch da haben wir wieder dieses, ich habe irgendwie die Idee, ich kriege das hin, egal vor welche Probleme ich da gestellt werde. Und im Zweifel kann ich mir Unterstützung suchen. Auch das hast du ja eben gesagt. Ne? Ich kann um Hilfe fragen oder ich kann vielleicht auch, wenn es Geldprobleme gibt, du hast deine Eltern um Geld, das habe ich auch schon gemacht übrigens, meine Mutter um Geld gebeten. Also das ist vielleicht auch noch so eine Spezialfähigkeit, die man lernt, wenn man das nicht so gerade, also das ist ja auch kein immer steigender Weg bei uns dann, der eventuell nicht nur schlingernd ist, sondern auch die Karriereleiter ist nicht so ganz klar irgendwie. Und dann eben auch wieder zu lernen, ich kann aber eben auch mir Unterstützung suchen. Ich kann mit unvorhergesehenen Situationen umgehen. Ich habe das gelernt. Also vielleicht können wir da nochmal Verbindung finden in den ungeraden Lebenswegen und eben auch Verbindung zu den eigenen Fähigkeiten. Gibt es was, wo du sagst, da habe ich mich extrem weiterentwickelt in einem Bereich, so persönlichkeitsentwicklungsmäßig? Also ja, mit der Einsamkeit umgehen, hast du gesagt. Mit dir selber vielleicht besser umgehen. Gab es da noch was?
Es fällt mir leichter, auf fremde Menschen zuzugehen. Es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, aber im Großen und Ganzen habe ich auch kein Problem, um jetzt irgendwo auf der Straße nach dem Weg zu fragen.
Ja.
Zum Beispiel.
Oder ich auch nicht.
Beim Einkaufen einen Verkäufer anzusprechen, da haben ja manche Menschen Schwierigkeiten mit. Ich gar nicht. Ich gehe dann hin, grüßfreundlich und frage einfach.
Überhaupt, ne? Freundlich. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein großer Schlüssel. Selbst wenn es eine Sprachbarriere gibt oder vielleicht, weiß ich nicht, mit Hand und Fuß.
Ja. Aber ich habe gelernt, freundliches Auftreten und ein Lächeln macht schon ganz viel aus. Ganz, ganz viel.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht können wir da auch noch Verbindung reingeben. Ich glaube, dass Höflichkeit und Freundlichkeit gerade dann, wenn man selber mal der Fremde ist, vielleicht auch noch mal so als Zeichen in einer Welt, die ja manchmal nicht so ganz freundlich ist, auch zu Fremden oder zu Menschen, die auffallen in einem Land oder in einem bestimmten Kontext. Vielleicht können wir da auch noch mal plädieren für Verbindung, Höflichkeit, Respekt, Freundlichkeit. Ja. Da kann ich nur unterstützen. Das sehe ich übrigens auch, wenn ich mit meinem Junior unterwegs bin. Und der grüßt immer die Leute hier. Mhm. Und Bielefeld ist ja keine riesengroße Großstadt, aber doch schon eine Großstadt. Also die Menschen sind teilweise irritiert, wenn er freundlich grüßt. Es ist kein Dorf hier. Und er macht es einfach weiter. Er grüßt immer, schönen guten Abend, hallo, dies, das. Und manchmal kommt was zurück und dann freut er sich total. Also ich glaube, da können wir nur gewinnen, wenn wir das machen. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist so ein Learning, das möchte ich hier noch mit in die Welt geben, an meine Community, wo was ich vergessen habe? Habe ich was vergessen?
Es gibt tatsächlich einen Punkt, der ich weiß nicht, ob das auf eine Metaebene geht, aber es ist einfach dieses, kümmert euch um die Dinge. Wenn was anfällt, kümmert euch möglichst drum. Ein schönes Beispiel von mir ist, da war ich hatte ich einen Platten und ich wusste genau, wenn ich diesen Platten jetzt nicht flicke, dann komme ich nicht weiter. Auch wenn ich in dem Moment überhaupt keine Lust drauf hatte, musste ich mich halt drum kümmern. An der Seite schieben ging nicht. Und das ist ein Punkt, den würde ich jedem mitgeben. Schiebt möglichst wenig auf. Kümmert euch die Dinge so weit, wie ihr könnt. Manchmal ist es einfach nur weiß nicht, eine E-Mail schreiben und dann auf Antwort warten, aber dann hast du getan, was du konntest.
Und kannst dir nichts vorwerfen wieder.
Genau, und es ist aus dem Kopf raus. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Bei mir ist es so, wenn ich was machen muss, dann läuft das so lange in meinem Kopf rum, bis ich es erledigt habe. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich dann nichts machen kann, okay. Aber wenn ich es dann erledigt habe, dann weiß ich, es ist von der To-Do-Liste gestrichen und dann ist gut.
Und ich setze noch einen drauf. Ich sage, das ist auch was, was man üben kann. Genauso wie auf Menschen zugehen und genauso wie vielleicht auch flexibel bleiben in unsicheren Situationen oder eben ne, auf dieses Sicherheitsbedürfnis nicht ganz so drauf zu schauen. Ich glaube, auch das ist was, was man wirklich lernen kann, Dinge erledigen und auch dieses Gefühl mitzunehmen, ja, habe ich jetzt, ist gut, war gar nicht schlimm. Also, weil das ist ja das, was eigentlich, es ist nervig, es ist vielleicht schlimm, es ist vielleicht unangenehm. Das ist ja das, was die Überwindung kostet und deswegen, ja, danke. Also ich muss mir das auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Die To-Do-Liste wird lang und länger und irgendwie nicht attraktiver an der einen oder anderen Stelle. Steuererklärung ist so ein Punkt. Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal meine Steuererklärung frühzeitig abgegeben. Ansonsten bin ich der Mensch, der das auf den letzten Drücker im Juli halt erledigt. So, wenn es heiß ist, wenn es unangenehm ist, wenn alles scheiße ist. Und dieses Jahr habe ich es vor Ostern gemacht. Ich bin sehr stolz.
Das mache ich auch relativ frühzeitig. Allerdings ist das da unterschiedlich. Ich bin angestellt, du bist selbstständig. Du hast wahrscheinlich eine wesentlich kompliziertere Steuererklärung als ich.
Geht, aber das Problem ist, ich kriege nichts wieder. Also im Zweifel zahle ich drauf, das ist nicht gut. Genau. Nein, also ich glaube, aber das ist ein guter Punkt, nochmal zu sagen, so kümmert euch und dann sehen wir ja, was passiert. Also da sind wir ja auch vielleicht wieder bei diesem, ja, vielleicht ist es auch bei mir so ein bisschen Abenteuerlust, Dinge zu machen und zu merken, es kommt irgendwas dabei raus. Und wenn nicht, dann war es eine gute Erfahrung oder überhaupt eine Erfahrung. Irgendwas nehmen wir immer mit.
Also wenn du es richtig definierst, kann alles ein Abenteuer sein. Eine Selbstständigkeit, eine neue Beziehung, Mutter werden, Mutter sein.
Ja, großes Abenteuer.
Es muss nicht immer so eine Tour sein, wie ich das mache. Ich weiß nicht, Albert Einstein, der es mal gesagt hat, dass man mit kindlichen Augen durch die Welt gehen kann und dann ist alles ein Abenteuer.
Korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Wir können das nochmal nachrecherchieren, aber ich finde auf jeden Fall diese kindliche Neugier, ne, die das ja anspricht, ich glaube, das ist was wir wiederentdecken dürfen. Oder uns vielleicht wieder verbinden, um jetzt hier nochmal, ich haus nochmal raus, uns wieder verbinden damit. Weil ich glaube, das ist was verloren geht. Und es geht verloren in diesem, ich muss noch, ich habe noch Aufgaben, ich habe keine Zeit, es gibt Wichtigeres. Also diese ganzen Sachen, wo wir denken, wir müssten. Und vielleicht ist manchmal einfach nach draußen gehen und gucken, welchen Weg wir heute nehmen, ohne Ziel. Und vielleicht auch mal gucken, was blüht gerade oder welcher Käfer flitzt irgendwo rum. Das sind alles Sachen, die ich dann wieder gelernt habe, als ich eben Mutter geworden bin. Ne? Also da geht man sehr viel langsamer durch die Welt und mit ganz anderen Augen. Also ja, vielleicht nehmen wir das auch noch mit auf. Und die großen Abenteuer sind letzten Endes ja auch Entscheidung und dann eben Planung. Also vielleicht hat euch das ja auch jetzt Lust gemacht auf Abenteuer oder vielleicht hat es auch Mut gemacht, dass auch ungerade Lebenswege, dass da ganz viel drinsteckt und dass das vielleicht auch was Positives sein kann einfach. Vielleicht nicht so sicher, vielleicht nicht so gut erzählbar oder man braucht länger, um zu erzählen, aber nicht uninteressant, definitiv. Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir hier mit der Afrika-Reise und mit den ungeraden Lebenswegen, die natürlich nicht zu Ende sind. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder, Daniel und ich, wenn er nochmal studiert hat oder wenn er, weiß ich nicht, was er noch vorhat. Ich ja auch nicht, wissen wir nicht, ob ich für immer diese Selbstständigkeit mache oder diesen Podcast. Wenn ihr was zu erzählen habt, wisst ihr ja, wo ihr euch melden könnt, nämlich verbindung@annakuschinski.de. Ich nehme die ungeraden Lebenswege, ich nehme aber auch die geraden, ich nehme auch die monothematischen Geschichten. Wir finden auf jeden Fall einen roten Faden, ich bin mir ganz, ganz sicher. Haben wir heute auch geschafft. Deswegen, wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, lass mir gerne ein paar Sterne da für diesen Podcast, der Verbindung schafft Podcast. Klick auf Abonnieren, dann finden noch mehr Menschen diese Geschichten und vielleicht finden sie eben auch noch mehr Verbindung. darfst auf jeden Fall in 2 Wochen wieder reinhören. Da freue ich mich auch. Und teile das auch gerne mit deinen Freunden, wenn du merkst, okay, das ist cool, das ist ein Thema, das muss der unbedingt hören oder sie. Sag's auf jeden Fall weiter. Ich sag danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Und jetzt gibt's noch gewichtige Worte von Daniel Kastner. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit mir gesprochen hast.
Sehr gerne, vielen Dank. Wichtige Worte. Ich habe nur einen Glücksgeh-Spruch, der einfach lautet, macht das, was euch glücklich macht. Oder brecht aus, macht. Und wenn's einfach mal ein anderer Weg zur Arbeit ist, der vielleicht 5 Minuten länger dauert, aber dafür landschaftlich wesentlich schöner ist. Es sind die kleinen Dinge, die unser Leben lebenswert machen.
Ja.